Herzlich willkommen zum Aktien-News Podcast, der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 25. Oktober, und wir starten gemeinsam wieder in eine neue Woche. Und es wird eine sehr, sehr interessante und auch eine sehr volatile Woche. Davon kann man wirklich ausgehen, weil jetzt ist der Höhepunkt der Berichtssaison eigentlich erreicht. Wir werden am Montag nach Börsenschluss die Zahlen von Facebook sehen. Die werden sehr interessant ausfallen. Facebook hat in letzter Zeit ein wenig Gegenwind bekommen wegen mehreren Punkte. Darauf werden wir nachher genauer drauf eingehen. Dann haben wir auch AGNC, eine beliebte Aktie für viele, die monatliche Dividenden erhalten wollen, präsentieren auch Montagabend nach Börsenschluss, also nach 22 Uhr, ihre Zahlen. Am Dienstag haben wir vor Börseneröffnung in Amerika, also so 14.30 Uhr, Zahlen von 3M, Lockheed Martin, Waste Management, eine sehr beliebte Aktie in Deutschland. Und nach Börsenschluss am Dienstag AMD, Microsoft, Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, Visa, Twitter, Enphase, aber auch Texas Instrument oder auch Enphase, Robinhood. Ganz interessante Zahlen. Am Mittwoch haben wir dann Coca-Cola vorbörslich mit McDonald's, aber auch mit Spotify, auch eine der sehr beliebten Aktien, und Boeing und GM ist mit dabei. Nach Börsenschluss Ford, Twilio, eBay, Teladoc, auch eine Aktie, die ja von Katie Wood sehr geschätzt und immer wieder nachgekauft wurde, die ja aber die letzten Monate extrem schlecht performt hat. Und am Donnerstag kommt es dann wirklich ganz knüppeldicke. Und zwar werden wir hier vorbürstlich, sehen wir Zahlen von Shopify, aber auch von amerikanischen Merck. Die werden sehr interessant bestimmt ausfallen. Comcast ist interessant, Caterpillar, Mastercard auch mit dabei. Und nach Börsenschluss kommt dann Apple, Amazon, aber auch MicroStrategy, Western Digital Unit. Die sind auf jeden Fall interessant, aber auch Starbucks. Und dann am Freitag ExxonMobil, AbbVie, Chevron mit dabei, Royal Caribbean, manche Leute so ein bisschen mehr zum Zocken, aber auch Weyer Häuser, einer der größten Forstbewirtschaftungsunternehmen der Welt. Also eine ganz große Palette, und besonders Big Tech, diese großen Werte wie Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, aber auch Visa und Twitter sind auch starke und große Werte, die stark gewichtet sind, genauso wie Coca-Cola ja auch. Und sollten diese teilweise enttäuschen, könnte es doch starke Reaktionen geben. Das konnten wir an vielen Beispielen ja sehen. Gute Ergebnisse werden wahrgenommen, aber auch nicht so stark mit Rendite belohnt. Das ist einfach so, das wird erwartet bei so hohen Kursen, dass diese Unternehmen auch liefern und auch die Erwartungen teilweise übertreffen. Das haben wir schon jetzt bei mehreren Unternehmen in den Vorwochen gesehen. Aber wenn sie doch besonders die Erwartungen und die Zukunftsaussichten sehr schwammrig oder undeutlich sind, was bei Facebook ein großes Thema sein könnte, dann haben wir teilweise doch sehr starke Kursausschläge nach unten gesehen. Das beste Beispiel letzte Woche war ja Snap, die teilweise um ein Viertel, also um 25% gefallen sind, wobei die Zahlen eigentlich auf dem Papier gut waren, das muss man ganz klar sagen, aber der Ausblick war eben nicht gut, und das reicht schon bei so hoch bewerteten Aktien dann doch für starke Kursausschläge zu sorgen. Sollte man aufpassen, auch auf diese Earnings, also auf die Berichts der Quartalsberichte hier wirklich zu traden, das ist hochriskant, das ist mehr eine Wette in vielen Bereichen. Und das wird sehr, sehr interessant, da werden wir dann also auch die Wochen danach drauf gucken. Aber gucken wir mal, wie ist gerade die aktuelle Börsenlage überhaupt. Und wenn wir mal so gucken, wir haben doch am vergangenen Freitag eine sehr uneinheitliche Börse gesehen, das muss man ganz klar sagen, zwischen Rekordjagd und auch einer Art Ernüchterung. Die US-Aktienbörsen haben da zum Wochenschluss sehr uneinheitlich auch geschlossen. Standardwerte legten zu, an der Nasdaq gab es hingegen doch deutliche Verluste, über 1% im Minus. Und für Bewegung sorgte derweil auch der Notenbankchef Jerome Powell. Das werden wir gleich genauer darauf eingehen. Der Dow Jones und S&P 500 haben sich sehr gut gehalten und sind auch weiter auf Rekordjagd. Besonders der Dow Jones hat mit 35.765 Zählern ein weiteres Rekordhoch markiert. Also sieht man, industrielastige Blue Chips sind ja ganz stark vertreten im Dow Jones. Die profitieren, und die Nasdaq leidet momentan ein wenig mehr. muss man sagen, der schwache Ausblick des Halbleiterkonzerns Intel, gepaart mit einem enttäuschenden Quartalsbericht ja auch von Snap, wie schon gesagt, dem Betreiber dieser Foto-App Snapchat, drückte die Stimmung bei den Tech-Investoren. Im Sog von Snap, die über ein Vierteljahr ihres Werts teilweise verloren haben, fielen auch die Aktien von Twitter, Facebook und auch der Google-Mutter Alphabet teilweise deutlich zurück. Und das hat man ihnen gezeigt, diese erfüllten Erwartungen und bekräftigten Prognosen, die sind wichtig, die gibt es auch teilweise, an die werden den Markt, also besonders die kommende Woche, diese Woche lenken. Wenn diese aber wirklich enttäuscht, auch wenn sie nur leicht enttäuscht werden oder sogar ihre Ziele senken müssen, zahlen sie dafür einen relativ hohen Preis, also die Abschläge, und sind schon sehr, sehr groß, besonders bei Snapchat, muss man sagen, bei Snap war das doch relativ überraschend, dass so stark der Markt hier reagiert hat. Aber das zeigt wieder, wie nervös auch viele Anleger sind, weil sie wissen, teilweise auch auf großen Kursgewinnen sitzen bei vielen Unternehmen und dann doch mal Gewinne sichern. Kommen wir mal zu US-Notenbankpolitik. Das ist ja der treibende Faktor für die Kursrallye des vergangenen Jahres, der vergangenen Monate. Und momentan wird ein bisschen auf die Euphoriebremse gedrückt. Das ist wichtig zu nennen, denn Jerome Powell hat einfach gezeigt, als Vorsitzender der US-Notenbank Fed, dass der Beginn eines Ausstiegs aus dieser lockeren Geldpolitik jetzt signalisiert wird. Er sagte, wir sind auf dem besten Weg, mit der Reduzierung unserer Anleihekäufe zu beginnen, sagte Jerome Powell am vergangenen Freitag bei einer Podiumsdiskussion der Südafrikanischen Zentralbank. Das sogenannte Tapering sollte Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein, falls sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt. Da kann man natürlich auch ein Fragezeichen sehen. Momentan weltweit haben wir wieder steigende Corona-Fallzahlen. Das liegt besonders einfach an den Temperaturumschwung. Im Winter war die letzten Jahre davor auch schon, steigt natürlich auch die Corona-Infektion genauso wie andere Virenerkrankungen, weil das Immunsystem einfach geschwächt ist durch die Temperaturen. Powell bestätigte damit die Erwartungen an den Finanzmärkten und jüngsten Aussagen auch der Fed. Bisher pumpte diese durch ihre Anleihekäufe 120 Milliarden Dollar im Monat in die Wirtschaft. Powell betont weiter, es sei zwar Zeit für den Tapering-Beginn, nicht aber mit einer Zinserhöhung, und das ist nochmal ganz wichtig, besonders auch wenn es um das Thema Inflation geht. Tapering heißt auch nur, dass ein Teil dieser Anleihekäufe als zurückgefahren wird. Es wird zwischen 15 und 20 Milliarden spekuliert. Das heißt trotzdem, dass jeder Monat über 100 Milliarden Dollar in den Markt weiterhin fließen werden. Aber wenn man es in Prozent ausdrückt, ist das doch auch natürlich Richtung 20% doch eine klare Minderung hier der Sachen. Und das wird auch der Markt natürlich mitbekommen. Manche Leute sagen, es ist ja schon so vollkommen eingepreist in die Kurse momentan. Bei einem Rekordhoch in vielen Indizes kann man das eigentlich doch sehr bezweifeln. Der DAX war aber wirklich ganz gut die vergangene Woche, muss man ihn lassen, hat sich gut gehalten. Im Gegensatz zu den amerikanischen Börsen, das hat sich wirklich fast kaum verändert auf Wochensicht gesehen. Besonders der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat den DAX angetrieben. Da gab es nämlich scheinbar ganz positive Nachrichten. Darauf können wir jetzt gleich genauer eingehen, denn es gibt neue Hoffnung. Mut macht Investoren weltweit unter anderem die vorerst abgewendete Zahlungsunfähigkeit des Immobilienkonzerns von China, Evergrande. Das sei aber eben bis jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist schon mal was. Bereits in der kommenden Woche wird die nächste Zinszahlung ja fällig. Die Insolvenz ist erstmal aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das ist ganz klar. Evergrande ist mit rund 300 Milliarden Dollar verschuldet und hat in den vergangenen Wochen mehrere Zinszahlungstermine verstreichen lassen. Besonders von ausländischen Investoren ganz stark betroffen war hier BlackRock, aber auch zum Beispiel die Credit Suisse. Die sind da sehr groß engagiert in vielen Bereichen. Und die können jetzt erstmal ein wenig aufatmen. Offiziell wird ein Zahlungsausfall allerdings erst, wenn eine Nachfrist von 30 Tagen abläuft. Das ist jetzt bei dieser Zahlung nicht der Fall. Womöglich wäre das bei einer weiteren Zahlung wieder ein sehr knappes Rennen. Auch die PMI-Zahlen geben nach. Aus der Wirtschaft kommen hier gemischte Daten. Das sind diese PMI-Zahlen. So hat sich die Unternehmensstimmung sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone im Oktober überraschend stark eingetrübt. Die Leute werden also wieder pessimistischer. Damit gehen auch die Einkaufsmanager-Indizes insgesamt ein sehr warnendes Signal, sagen viele Experten. ein Ende des starken, durch die Lieferengpässe verursachten Preisanstiegs sei eben kurzfristig nicht in Sicht. Und das Thema Inflation wird auch hier in der Realwirtschaft immer schwieriger. Es ist relativ leicht gesunken, dieser Einkaufsmanager-Index unter Indizes. Aber besonders für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone, auch in Deutschland, muss man sagen. Und das sind doch eher auch wieder ein paar negative Vorzeichen, die man hiermit erwähnen muss. Gesagt, Corona-Zahlen steigen wieder. Aber das ist ein Thema, was jetzt nicht mehr so stark eigentlich die Kurse momentan bewegt. Der Dollar ist ein wenig unter Druck gekommen. Das stärkt natürlich den Euro und ist auch gut für Gold. Gold konnte sich wieder ganz gut schlagen. Wenn wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, sehen wir, die türkische Lira ist weiter unter Druck, wie auch in den letzten Monaten und Jahren. Es gab ja sehr unerwartet eine starke Zinssenkung in der Türkei, wobei man eine extreme Inflation hat. Also die Notenbank, auch gesteuert oder sehr, sehr stark beeinflusst vom türkischen Präsidenten, ist ganz nicht nach dem Lehrbuch von BWL und VWL, sondern macht eine ganz andere, verfolgt eine ganz andere Idee. Nämlich glaubt Erdogan und seine Gefolgschaft, dass Zinsanhebungen nicht dazu führen, dass Inflation bekämpft wird. Man müsste eher Zins senken. Und das haben sie gemacht, um halt eigentlich Inflation zu bekämpfen, die in der Türkei zeitweise für bestimmte Branchen über 20% ist. Also unglaubliche Geldentwertung. Und deswegen fliehen auch immer mehr Türken und Türkinnen in zum Beispiel auch Kryptowährungen, andere Bereiche, in Sachwerte, weil es teilweise da extrem ist. Es gibt die Gemeinschaftswährung, hat insgesamt dieses Jahr schon über 25% wieder verloren an Wert und am vergangenen Freitag auch wieder 3%. Das ist schon sehr interessant. Die extrem hohe Inflation, man senkt einfach dann die Zinsen. Das hat so bis jetzt noch nie funktioniert, aber vielleicht schafft es die Türkei dann trotzdem noch. Das ist aber momentan sehr, sehr unwahrscheinlich. Der Ölpreis steigt weiter an. Wir sind etwa bei 85 Dollar bei der Sorte Brent. Also sind doch 90 Dollar immer weiter in greifbarer Nähe. Manche, die UBS, schätzt, dass wir noch dieses Jahr 100 Dollar sehen könnten. Das wäre schon extrem. Das ist der höchste Ölpreis seit über 5 Jahren. Wir müssten genauer gucken, wann der Ölpreis mal wieder über 100 war. Letzte Mal über 100 Dollar war er 2014. Wer hätte das gedacht, dass Gold, dass Öl so ein Comeback hat? Das muss man mal ganz klar sagen. Der Ölmarkt, das ganze Geschäft boomt und davon profitieren natürlich die ganzen Ölraffinerien, aber auch Ölvertreiber wie zum Beispiel Shell, BP ist dazu dann aber auch Exxon. Mal gucken, wie die Quartalszahlen von ExxonMobil am kommenden Freitag ausfallen werden. Gucken wir mal in eine andere Kryptowährung, bei dem Thema Währungen gerade noch waren, und zwar natürlich den Bitcoin. Der hat sich auch wieder ein bisschen entfernt von seinen Allzeithochs, befindet sich aber noch über 60.000 Dollar Stand jetzt. Das kann sich immer sehr, sehr schnell ändern in die eine oder die andere Richtung. Wir haben gesehen eine relativ große Volatilität mit viel Handelsvolumen. Es wurde sehr, sehr viel gehandelt. Wer kann davon profitieren? Das ist Coinbase als einziger gehandelter Krypto-Handelsplatz, den man als Aktie kaufen kann zum Beispiel. Da bin ich sehr gespannt auf die Q3-Zahlen. Ich denke, die werden sehr, sehr stark ausfallen. Und dort ist die Bewertung sogar relativ interessant, auch wenn man von Kryptowährungen zum Beispiel nicht so überzeugt ist. Coinbase bietet ja über 500 Kryptowährungen zum Kaufen und zum Handeln und damit auch zum Spekulieren bei sich an. Immer mehr junge Leute besonders investieren da teilweise sehr, sehr viel Geld und haben nur Kryptowährungen, nicht einmal Aktien oder andere Sachwerte. Und das ist schon teilweise auch sehr, sehr zittrig. Hohe Volatilität, Leute kaufen, verkaufen sehr schnell, zahlen dann Gebühren, einen relativ hohen Spread dazu noch. Und ich vermute, die Geschäfte laufen da extrem gut. Die Q2-Zahlen waren sehr stark und auch Q3 wird sehr stark ausfallen. Man hat eine kleine Korrelation auch zwischen Bitcoin und natürlich Coinbase. Das heißt, wenn wir doch den Bitcoin-Kurs wieder nach diesem Allzeithoch ein bisschen korrigieren würde, würde das auch die Aktie treffen. Aber Coinbase könnte davon sich entkoppeln, wenn die Q3-Zahlen extrem gut ausfallen und dann auch zeigen können, dass Coinbase weiter so stark wächst, wie die Q2-Zahlen es gezeigt haben. Besonders der Gewinn war ja extrem hoch. Wenn sie das wieder schaffen sollten, dann wäre das auch für Leute, die Kryptowährungen ein bisschen skeptisch gegenübertreten, eine gute Möglichkeit, an dieser teilweise Manie in vielen Bereichen mitzuwirken, weil dann doch ganz schön viel Euphorie und Spekulation in den Kryptowährungsbereich ist. jetzt nicht unbedingt immer bei Bitcoin, aber bei über tausenden Kryptowährungen gibt es schon viele Sachen, die auch teilweise Betrug sind oder hochspekulativ. Und das wird trotzdem Coinbase davon profitieren, auch wenn mal solche Sachen in die Hose gehen. Dann schlechte Nachrichten von Continental, das wird sowieso interessant. Die mussten nämlich ihre Prognose senken wegen Teilemangel. Das haben wir in vielen Bereichen gesehen. Da wird auch die Berichtssaison offenbaren, wie es bei GM, wie es bei Ford läuft, bei den anderen Autokonzernen. Und das wird dann auch für VW, BMW und Co. interessant werden. BMW, eine gute Nachricht oder interessante Nachricht, besser gesagt, startet jetzt eine Serienproduktion des Tesla Fighters, wird er genannt. 3 Monate nach dem Elektro-SUV BMW iX hat der Autobauer auch die Serienproduktion des vollelektrischen BMW i4 gestartet. Im Stammwerk München lief am vergangenen Freitag das erste Fahrzeug vom Band. Der Anlauf des BMW i4 ist ein Meilenstein für dieses Werk und seine Mannschaft auf dem Weg in die Richtung E-Mobilität, sagte der Produktionsvorstand. Man muss sagen, kann man sich gerne mal angucken, der BMW i4, der sieht meiner Meinung nach sehr sexy aus für ein Auto, wie man so sagen kann. Also ein wirklich schönes Auto, auch wenn es hier noch ein bisschen futuristischer aussieht, auf jeden Fall macht der ganz schön was her. Mal sehen, wenn wir jetzt an den Verkaufszahlen sehen, ob es wirklich ein Tesla Fighter der BMW i4 werden kann. Mal sehen, BMW-Aktie relativ gut eigentlich sich wiederholt, gut gelaufen in den Bereichen. Auch wenn viele gesagt haben, BMW ist das Schlusslicht von den deutschen großen Autokonzernen. Wenn es um die Elektromobilität geht, können sie vielleicht jetzt mit dem neuen Modell einen Kassenschlager machen. Auch Daimler sagt, es gibt Schwierigkeiten in den Lieferketten, aber scheinbar gibt es langsam eine Stabilisierung in der Chipkrise. Mal sehen, wie es dort vorangehen wird, werden wir weiter auf dem Laufenden bleiben. Auch Renault hat schon gesagt, 500.000 weniger Fahrzeuge. Diese Chip-Krise trifft da besonders die Autobauer, die viele Stückzahlen produzieren. Luxusautobauer ist das eigentlich nicht so ein Problem. Sie haben niedrige Stückzahlen, hohe Preise und damit brauchen sie nicht so viele Komponenten. Und die werden auch vorrangig beliefert, natürlich, weil sie auch die bestimmten viel mehr Marge haben, die sie verkaufen können. Aber so große Konzerne wie Toyota hat schon gewarnt, Renault jetzt auch 500.000 Autos weniger und auch VW, besonders als größter Autobauer der Welt mit Toyota, wird es extrem treffen. Da sind schon sehr, sehr schlechte Quartalszahlen eingepreist, aber dafür ist der Kurs eigentlich noch Richtung 190 Euro zu hoch. Das werden wir sehen, wie die Aktie reagieren wird, wenn dann wirklich die Zahlen draußen sind. Wir haben ja heute ein bisschen viel über Autos geredet, da bleiben wir gleich dabei. Und zwar gibt es wieder Neuigkeiten oder Gerüchte auch über das Apple Car, und zwar soll es jetzt Batteriegespräche in China geben, die sind aber momentan in der Haltedauer. Die Gespräche des iPhone-Konzerns mit den chinesischen Unternehmen Kettle und auch BYD über die Lieferung von Autobatterien für seine geplanten Elektroautos sind Insider zufolge erstmal in Stocken geraten. Apple hoffe, dass wieder Schwung in die Verhandlungen kommt, sagt dieser Insider. Er habe aber inzwischen japanischen Anbietern in das Visier auch genommen. Die chinesischen Anbieter BYD und Co. sind also nicht mehr so interessant. Darunter sei auch Panasonic, die auch damals der Tesla oder immer noch Tesla teilweise mit beliefern. Insider zufolge will Apple ein Elektroauto bis 2024 auf den Markt bringen. Und wir sehen diese extremen Bewertungen bei Elektroautoherstellern wie zum Beispiel NIO oder auch natürlich Tesla. Wenn das wirklich gelingen sollte, auch das Apple Car angenommen wird, also Apple wird es ja wahrscheinlich nicht wirklich herstellen, sondern wird es designen, das werden wir dann genauer beobachten. Dann könnte man natürlich auch spekulieren, dass auch Apple eine sehr, sehr hohe, jetzt schon auch eine relativ hohe Bewertung mit einem etwa 30er KGV hat, auch noch ein 50er KGV rechtfertigen könnte. Das ist aber auch sehr spekulativ. Wir reden hier bei Apple über das größte und wertvollste Unternehmen der Welt. Und wenn sich Apple hier wirklich nochmal verdoppeln sollte im Kurswert, da muss schon ganz, ganz viel passieren. Das sollte man natürlich auch mal beachten, dass es hier ein sehr, sehr schweres Unternehmen ist. Auch Stellantis und Samsung STI machen mehr Kooperationen zusammen. Also bewegt sich in der Automobilbranche wirklich viel. Kommen wir auf einen anderen Bereich ein, der auch stark eingeschlagen ist. Und das war Intel. Die Intel-Aktie ist schwer unter Beschuss. Ein Liebling der Value-Investoren, hat eine sehr niedrige Bewertung, zahlt eine attraktive Dividende und ist ein absoluter Blue-Chip. profitabel, gibt es schon seit Jahrzehnten auf dem Markt, aber einfach die letzten Monate und Jahre doch stark unter Beschuss geraten. Und das hat sich jetzt bei den letzten Quartalszahlen wieder bewiesen. Der Halbleiter-Riese, das ist einfach der größte der Welt, Intel, verdient inmitten dieser globalen Chipknappheit deutlich mehr Geld. Das war erstmal die gute Nachricht. Der Umsatz liegt im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 5% auf 19,2 Milliarden Dollar zu. Wie Intel am Donnerstag nach US-Börsenschluss auch mitteilte, unter dem Strich blieb ein Gewinn von 6,8 Milliarden Dollar übrig. Und das war ein ganzer Sprung von 60%, also unglaublich viel mehr Gewinn. Und warum ist die Aktie aber dann trotzdem so stark gefallen? Da müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Die Zahlen wurden trotzdem relativ negativ aufgenommen. Die Aktie fiel deutlich, zeitweise sogar um 12% auf unter 50 Dollar. Denn inzwischen spürt auch Intel selbst die Folgen dieser Lieferengpässe bei den Halbleitern, weil diese wichtigsten Kundschaften hier, Computerhersteller, wegen fehlender anderer Chips ihre PCs und Server nicht mehr ausliefern können. Das wird ein großes Problem. Kann man auch gut vorstellen, dass das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr schwer wird, wenn bei Black Friday dann die Sachen bestellt werden. Besonders beliebt sind ja einfach Elektronikwaren und das kann nochmal richtig wild werden. Ist der Bedarf an Intel-Waren insgesamt dann gesunken? In der Zwischenzeit befinden sich Konkurrenten wie AMD und auch Nvidia auf dem Vormarsch, die derzeit einfach schnellere Chips auch herstellen als Intel, von der Leistung her im Angebot haben und auch komplett auf Auftragsfertiger setzen. Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Weiterhin ist Intel der größte, genauso wie VW und Toyota, wie ich es erzählt habe, die brauchen am meisten Chips. AMD und auch Nvidia, wobei Nvidia da nicht so das Thema spielt, aber AMD sind auch ein großer Player im Vergleich, aber mit Intel momentan jedenfalls noch relativ klein, ja, wenn es nur um die Menge geht. Da Intel produziert viel, viel mehr, verkauft auch viel mehr Laptops und Geräte, wo Intel-Prozessoren drin sind als AMD noch und deswegen sind die auch nicht so stark betroffen. Also hier ist ganz klar auch die Masse ein großes Thema. Gleichzeitig sehen wir auch gute Quartalszahlen mit auch starken Reaktionen. Zum Beispiel American Express hat starken Gewinnsprung verkündet. Daraufhin war die Aktie über 5% im Plus, also es kann in viele Richtungen gehen. Ein anderes Thema, was vielen Leuten sehr aufgestoßen ist, waren die Beyond Meat-Zahlen. Die haben nämlich auch ihre Zahlen präsentiert und die Aktie des Anbieters der fleischlosen Burger-Varianten brachen an der Wall Street um fast 12% ein. Sehen wir einfach diese starke Kursausschläge und die erwarte ich auch für diese Woche. Vorläufige Berechnungen zufolge liegt der Umsatz im dritten Quartal nur bei 106 statt zwischen 120 und 140 Millionen Dollar, also schon deutlich weniger, reden hier von zwischen 20% und 30% weniger Umsatz. Grund dafür seien unter anderem die Pandemiebeschränkungen, wird immer gesagt. Außerdem stellten sich Fragen nach dem Wettbewerbsumfeld. Die Nachfrageaussichten und auch die Ertragskraft ist hier sehr schwierig, sagen die Experten. Investoren sollten daher prüfen, ob der Aktienkurs angesichts des langsameren Wachstums überhaupt angemessen sei, der schon sehr hoch ist. Und wir müssen sagen, mal gucken, Beyond Meat hatten mal einen Höhepunkt bei 188 Dollar und das war Mitte 2019 und jetzt sind wir hier Richtung 80 Euro, also das war auch Euro, genau, das war falsch, 188 Euro und jetzt sind wir bei 82 Euro und das ist ein starker Sturz, aber es kann auch um einiges weitergehen. Ich sehe kurzfristig auf jeden Fall auch die Möglichkeit, Kurse noch von etwa 50 Dollar zu sehen. Das war auch so etwa der IPO-Preis, waren so ja, zwischen 50 Euro war damals, glaube ich, gelistet. Werden wir sehen. Es gibt auch hier Neuigkeiten, die wir berichten wollen, aber kommen wir mal zu Facebook. Darüber wollten wir noch reden, wollen es nicht zu lange machen. Und zwar Facebook jetzt am Montag, an diesem Montag präsentiert also jetzt Quartalszahlen. Und da, das wird sehr, sehr interessant werden. Facebook auf dem Papier hat einen sehr gute Bewertungsmaßstäbe. Das ist die günstigste, wie gesagt, auf dem Papier. Nach den Kennzahlen ist Facebook die günstigste Aktie von diesen großen GAFAM-Aktien, also von Google, also Alphabet, Microsoft, Amazon und Co. Da auch Apple. Und da ist natürlich Facebook sehr attraktiv, muss man sagen. Die meisten Leute auf der Welt nutzen entweder WhatsApp, Facebook, Instagram oder eben alle drei Sachen sogar. Das ist eine Aktie, die jeder Tag öfters auf sein Handy damit guckt, die man also auch wirklich kennt und auch sehr beliebt ist mit Instagram zum Beispiel. Aber die Facebook-Aktionäre müssen derzeit auch einiges aushalten. Es gab wirklich viele schlechte Nachrichten und das auch zu Recht. Wir hatten natürlich die technischen Pannen, es war ja nicht nur eine, aber diese eine mit über 7 Stunden Aussetzung war schon sehr komisch. Da hat man einmal gemerkt, wie sehr abhängig man auch teilweise ist von WhatsApp und Co. Enthüllungen, also auch Leaks von ehemaligen Mitarbeiterinnen kamen ans Licht und haben gezeigt, dass Facebook doch den Profit eindeutig über die Moral teilweise stellt, einfach wenn es um die ihre Verantwortung für so ein großer Konzern hat eine ganz, ganz große Verantwortung, erst recht in Social Media, wo auch teilweise natürlich sich die Kriminalität, die Gewalt, der Hass natürlich auch entlädt und auch sich einen Ort findet. Ist auch eine große Aufgabe natürlich. Ist auch ein Spiegel der Gesellschaft in vielen Bereichen. In diesem sehr schwierigen Umfeld müssen jetzt also die Quartalszahlen präsentiert werden. Und das auch immer nach der Schließung der US-Börsen. Es wird also außerbörslich dann gehandelt und da handeln die großen Player. Die normalen Anleger sind ja nicht im außerbörslichen Handel eigentlich aktiv. Da werden wir also wirklich ganz schön viel erleben können. Die Vorwürfe von diesen Whistleblowerinnen sind an sich nichts Neues, muss man sagen. Der US-Kongress ist aber wieder wach geworden, möchte jetzt weiter hier in dieses Thema engagieren. Es geht mit dem Umgang mit den problematischen Inhalten eben und diese eigenen Geschäftsinteresse einfach in den Vordergrund zu stellen. Das muss man ganz klar sagen. Facebook hat schon oft gesagt, sie möchten auf diese Berichte auch reagieren, hat teilweise auch diese Vorwürfe bestritten. Was eine sehr interessante Nachricht ist, wie ich finde, dass Facebook sich umnennen möchte. Das ergibt auch nur Sinn, weil Facebook kennt man natürlich, wird aber von besonders jüngeren Leuten gar nicht mehr genutzt. Und Facebook ist eben nicht nur Facebook. Facebook ist WhatsApp, Facebook ist auch Instagram, Facebook ist noch andere einfach Sparten hat ja Facebook ganz zahlreiche, kleinere Sparten natürlich, auch mit ihren VR-Brillen und alles, wo sie gerade arbeiten dran, sollte man nicht unterschätzen. Und Facebook, der Name, der bringt das einfach nicht mehr so rüber. Da werden wir überraschen, wie der neue Name ist. Können wir gut drauf spekulieren. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Aktie momentan ist natürlich die Q3-Zahlen. Das wird sehr interessant. Die meisten Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 3 Dollar etwa, 3,17 Dollar um genau zu sein, und ein Umsatz von ca. 30 Milliarden Dollar, das sollte erreicht sein. Das entspricht im Vorjahresvergleich einen satten Gewinn- und Umsatzumsprung, und zwar um jeweils ca. 32 und fast 40%. Und das muss Facebook hier liefern, das wird jedenfalls erwartet. Die Zahl der täglichen aktiven Nutzer ist immer interessant bei solchen Social-Media-Konzernen, und die soll bei 1,82 Milliarden liegen und damit über den Wert aus dem Q2 natürlich, soll ja auch wachsen, aber auch nicht so deutlich. Q2 hat einen Wert von 1,79 Milliarden. Es ist teilweise ja immer umstritten, wie diese aktiven Nutzer gezählt werden. Wer ist ein Nutzer? Es gibt ja Nutzer, der mehrere Accounts natürlich auch und weiter und so fort, geschäftliche Accounts, dann auch private und weiter. Was heißt das wirklich aktive Nutzer? Wer sind die Nutzerzahlen? Auch die monatlichen aktiven User sollen leicht gegenüber dem Vorjahr auch wieder gestiegen sein, um etwa 400 Millionen Menschen. Das ist schon extreme Zahlen, sieht man, wie groß dieser Konzern ist. Das noch wichtiger wird eigentlich die Zukunftsaussichten des Unternehmens werden, was sie so vorstellen werden, vielleicht auch jetzt ihren neuen Namen, vielleicht kommt das auch schon heute Abend. Das wäre interessant, der neue Name. Dann wird immer viel über ihre Metaverse-Zukunftsprojekte geredet, worauf viel investiert wird, muss man sagen. Ob das ein großer Flop wird, werden wir in der Zukunft erst sehen, oder der große Gamechanger, VR-Brillen, Oculus-Brillen, ist das jetzt die Zukunft vom Gaming oder auch vom Leben oder von Konferenzen oder von Wartungsarbeiten außerhalb, wenn man also nicht vor Ort zum Beispiel den Mechaniker hinschicken kann, der könnte sich eine Brille aufsetzen und dann den Raum, wie er ist, zum Beispiel sehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch lernen natürlich mit diesen Brillen. Das ist wirklich interessant. Wir sehen auch, der ganze Markt ist relativ angespannt durch die großen Kursausschläge, die wir gerade berichtet haben. Man sollte diese Zahlen erstmal abwarten und dann weitersehen. Wie gesagt, die Bewertung ist attraktiv, darauf sollte man sich aber nicht verlassen. Das haben wir bei Alibaba gesehen, als mit das beste Beispiel. eine Aktie fundamental extrem stark, Kennzahlen waren super, die Aktie ist, hat korrigiert, die Leute haben natürlich gekauft, die gesagt haben, Regulierung wird nicht so schlimm, da hatten sie womöglich recht, aber der Aktienkurs ist immer weiter und weiter gefallen. Ein Markt kann viel länger irrational bleiben, wie man einfach Liquidität hat. Man sollte dann nicht immer sofort draufspringen, sondern wirklich ein wenig mal durchatmen. Und wenn die Aktie anspringen sollte durch die guten Quartalszahlen, kann man immer noch kaufen, auch dann halt für 2-3% teurer. Einen großen Sprung erwarte ich jetzt nicht ins positiven Bereich, aber die Upside nach unten, die sollte man, finde ich, hier nicht unterschätzen. Und zum letzten Thema des Tages geht es um Impfstoffhersteller. Besonders um die Aktien dieser Impfstoffhersteller. Und das war natürlich im vergangenen Jahr, vergangenen Monaten besser gesagt, ein absoluter Anlegertraum. Wer hätte das so gedacht, dass sie natürlich so stark einschlagen? Oder sind es doch eher Zockerpapiere ohne große Zukunft, wenn wir dann doch Corona hinter uns gelassen haben, hoffentlich in naher Zukunft? Lange kannten die Aktienkurse dieser großen Impfstoffhersteller nur eine Richtung und das war aufwärts. Und teilweise ganz parabolisch. Doch zuletzt kehrt auch wieder Ernüchterung ein, auch wegen Rückschlägen für manche Firmen. Taugen sie überhaupt als seriöse Geldanlage, kann man sich fragen. Denn die Enttäuschung war riesig. Nach monatelangen Hoffnungen musste das Tübinger BioNTech-Unternehmen CureVac dann ja auch vergangene Woche sein Scheitern einräumen. Der von ihnen entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus ist weitgehend unwirksam. Das ist das große Risiko immer bei diesen BioNTech-Aktien allgemein, wenn man da wirklich auf Einzeltitel wettet. CureVac, an dem der Bund zu 17% beteiligt ist, zog seinen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, zurück und vernichtete jetzt auch den produzierten Stoff. Also das ist auch natürlich die Resultate daraus. Für das pandemische Produkt sind wir einfach zu spät, wobei sie ja auch ganz großer Teil, wenn es um die mRNA-Technologie geht, mit ganz entwickelt haben. Das Zeitfenster hat sich einfach zu geschlossen, CureVac war einfach zu langsam und das trifft auch an seinen Partner GlaxoSmithKline, aber es soll an die zweite Generation jetzt gedacht werden, das wird aber auch natürlich auch ganz schwierig. Der Boom ist einfach auf diesem Niveau nicht nachhaltig, das kann ja eigentlich so nicht sein. Die Aktie, der seit dem Sommer vergangenen Jahres an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet ist, brach natürlich ein CureVac und steht weiter auf sehr wackeligen Boden. Immer noch eine relativ hohe Börsenbewertung, muss man sagen. Denn es gibt auch Spekulationen, dass der Milliardär und auch Mitbegründer von SAP, Dietmar Hopp, sich zurückziehen wollte. Und das würde nochmal ein ganz anderes Kapitel hier aufschlagen in der CureVac-Geschichte. Da werden wir bestimmt nochmal einen starken Kursverlust sehen. Der Fall CureVac zeigt einfach, wie riskant diese Anlage in die Papiere von Impfstoffherstellern sein kann, aber natürlich nicht muss. Ihr Wohl und Wehe hängt ganz entscheidend ja von der Wirksamkeit des Produktes und bei BioNTech-Aktien oft ja auch an der Zulassungsmöglichkeit ab. Auch in der Studie 3, also die abschließende Studie bei Medikamenten zum Beispiel, das ist extrem. Wenn da die Absage kommt, dann stürzt der Kurs um 90%, teilweise sogar noch mehr. Wenn sie zugelassen würden, dann steigen die Aktien auch schnell mal über 100%. Also wenn man zocken möchte, sind solche Papiere perfekt dafür geeignet. Das muss man ganz klar sagen. Das sollte man aber wirklich nur mit Spielgeld tun, am besten eigentlich gar nicht. Zwar sind die Auftragsbücher voll. Bei anderen großen BioNTech-Unternehmen muss man ganz klar sagen, dass muss man hier bestehen, besonders bei BioNTech und Moderna sind die Auftragsbücher einfach voll. Wir haben Kurszuwächse von rund 200% und noch mehr. Das ist ganz klar. Wir sehen eine Korrektur auch. Und Experten verweisen einfach auf den zum Teil hohen Impfquote in den westlichen Industriestaaten und auf eine abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die sich impfen wollten, sind geimpft. Es gibt wenige, die wirklich eine dritte Peaks empfohlen bekommen. Das muss man ganz klar sagen, viele ältere Menschen, gebrechliche, aber dass ein dritter Peaks jetzt wirklich für alle Pflicht wird, ist momentan unwahrscheinlich oder wenn, dann erst in einem Jahr. Da sind diese Auftragsbücher eben voll wegen den Auffrischungsimpfungen geplant sind und teilweise auch schon durchgeführt werden, doch viele halten die Papiere für überbewertet und verweisen auf neue Entwicklungen, die den über Nacht zu Börsenstars gewordenen Firmen auch Probleme begleiten könnten. So forschen ja viele Konkurrenten an Medikamenten gegen das Coronavirus, die als Tablette eingenommen werden können. Der US-Pharma-Riese Merck legte in den vergangenen Tagen ja auch ermutigende Studien zu einer solchen Covid-Pille vor und hatte auch bereits eine Notzulassung bei den US-Behörden auch beantragt. Ein riesen US-Konzern, der wieder zeigt, die Innovationskraft in Amerika ist weltweit einfach die höchste und damit ist der US-Markt auch zu Recht der beliebteste Aktienmarkt mit großem Abstand. Wir sehen einfach, der Unterschied zwischen China und auch anderen Ländern ist so groß, wenn es um Innovation geht. Das kann man auch in China gar nicht so leisten, nicht mit so einem Regierungssystem. Amerika wurde schon oft lange totgesagt als Weltmacht, aber ich sehe das immer wieder erneut. Wenn es um Innovation geht, um Technologie geht, ist Amerika einfach immer noch weltführend und in manchen Bereichen sogar mit großem Abstand. Das sollte man sich auch immer hier bedenken. Das sind besonders amerikanische Unternehmen sehr interessant. Man könnte jetzt sagen, okay, wir sehen auch immer wieder neue Hersteller mit Valneva, ist ja momentan ein sehr zockiger Wert mit dabei, der womöglich auch Möglichkeiten hat, als Corona-Mittel zu agieren, die ja auf einer anderen Basis hergestellt wird, wie zum Beispiel nicht mit mRNA-Technologie, sondern sehr konventionell. Das hat ja auch zum Beispiel mit Johnson & Johnson gemacht, kam auch jetzt bei der Bevölkerung nicht so gut an, war einfach einer der wenigen Impfstoffe, der jetzt nicht so einfach beliebt war. Der hatte einfach einen Impfdosisschutz gegen das potenzielle tödliche Coronavirus erstmal angeboten. Da musste auch diese Aktie von Johnson & Johnson in jüngster Zeit ein bisschen federn lassen, nachdem immer wieder Zweifel an dieser Wirksamkeit des Impfstoffs geäußert wurde. Ein großes Thema, wenn es um Sputnik ja zum Beispiel geht, die ja keinen Zulassungsantrag in der EU gestellt haben, ist die Frage, wie wirkungsvoll das ist. Wir sehen in Russland auch wieder Lockdowns. Scheinbar ist auch die Bereitschaft der Bevölkerung nicht so hoch, sich impfen zu lassen zum Beispiel. Liegt auch daran, dass man dem russischen Staat in vielen Bereichen der Bevölkerung eben nicht vertraut. Das ist ein großer Vorteil, dass doch ein Großteil der Bevölkerung hier in Deutschland, Europa, ihren Regierungen noch vertraut, jedenfalls wenn es hier um Impfstoffe zum Beispiel geht. Aber auch der chinesische Impfstoff war ja auch, muss man ganz klar sagen, großteils unwirksam nach Testungen weltweit getätigt worden. Insgesamt weisen die Papiere aber weniger Schwankungen auf, muss man sagen, sind relativ stabil. Das liegt an den Traditionsunternehmen, die sind deutlich breiter aufgestellt wie Johnson & Johnson natürlich, aber auch AstraZeneca. AstraZeneca ist auch der Impfstoff nur eine kleine Komponente, zahlen beide auch eine attraktive Dividende, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Damit könnte man natürlich ein wenig dieses Thema spielen, aber Johnson & Johnson hat auch viele Kosmetikprodukte, Windeln sind sie bekannt dafür, auch in ihren Mitteln mit rein, aber auch Sonnenschutzprodukte, Mundwasser, Penaten, alles mögliche, Listerin und Co., was man so auch kennt und täglich benutzt, also ein sehr stabiler Wert. Auch Pfizer natürlich mit BioNTech ganz eng verbunden, konnte dadurch auch starken Umsatz- und Gewinnsprung miterleben, aber hat auch eine relativ starke Pipeline. Auch ein interessanter Wert mit einer interessanten Dividendenrendite, der doch dann deutlich zurückgekommen ist. Wir hatten ein Rekordhoch im August, war das etwa bei 43 Euro. Jetzt sind wir etwa bei 37 Euro. Kann man gut vorstellen, dass sie in der Zukunft wieder auch ein wenig runterkommen, Richtung 30 Euro. Aber das ist wirklich ein Unternehmen, ganz bekannt, BioNTech und Pfizer weltweit, auf ihre Leistungen, sollte man nicht nur schätzen, mit einer Dividendenrendite von über 4% und weltweit wirklich sehr geachtet jetzt dadurch. Sollte man nicht unterschätzen, was es auch bedeutet, wenn man alle reden mal von Pfizer-Impfstoff in Amerika, auch wenn BioNTech eigentlich der Hauptbetreiber ist, sollte man auch mal wirklich ernennen. Aber dadurch profitiert besonders einfach Pfizer von der Reputation weltweit, sogar ein bisschen mehr als BioNTech, auch wenn das ein bisschen unfair anmutet. Okay, haben wir einen langen Ausflug zu diesem Thema mal gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Das war der Aktien-News-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.